Und das gestellt jetzt die Gewerkschaft aber überhaupt nicht ein, sondern diese ihr staatlich zudefinierte Stellung behandelt und betrachtet sie eigentlich als ihre endlich erreichte Lebensgrundlage, unter der jetzt endlich ihr Programm geht. Und damit beginnt eigentlich die, wenn man so will, die moderne Geschichte der Gewerkschaft als Sozialinstitution. Ich will noch, weil es schon so spät ist und doch mehr ist, als ich gedacht habe, wenigstens ein paar Andeutungen zu dem machen, was eben die heutige Realität ist und was man eigentlich so unter den Überschrift stellen kann, also der ökonomische Kampf der Gewerkschaft oder überhaupt der Kampf der Gewerkschaft unter den Auspizien der politischen Anerkennung und der sozialpolitischen Ausrichtung. Also so viel steht jedenfalls mal fest. Die Bedingungen des Staats für ihre Zulassung, die sieht die Gewerkschaft überhaupt nicht als Kastrierung ihrer Interessen, von Arbeiterinteressen, sondern als, und das ist es ja dann auch so gesehen, Anrecht, sie anzumelden und als eine solche Errungenschaft, die dann auf der anderen Seite auch Verantwortung mit sich bringt. Also werden dann aus staatlichen Bedingungen und Auflagen, aus dem staatlich erwünschten und in diese Rechte eingeschlossenen Status, werden Rechte und Pflichten und schließlich ein nationaler Auftrag, dem sich die Gewerkschaft verpflichtet weiß. Also ihre politisch konzertierte Macht und die darin eingeschlossene Regelung, wo sie gegenüber der Freiheit des Eigentums gefälligst ihre Ohnmacht einzusehen hat, das übersetzt sich eigentlich heute für Gewerkschaften in den Auftrag zu verantwortlicher Gewerkschaftsvertretung, und zwar verantwortlich gegenüber den Gesichtspunkten, die ihr politisch mit auf den Weg gegeben worden sind. Also gegenüber ihrem ökonomischen Kontrahenten bedeutet das, dass sie den Tarifstreit begreift und führt als Auseinandersetzung um die Findung der Möglichkeit für passende Lohnregelungen. Also was können sich die Arbeitgeber insgesamt und bestimmte Betriebe im Besonderen leisten gegenüber Arbeitern? Was darf die Gewerkschaft also gerechterweise verlangen? Was muss sie hinnehmen? Worauf allgemein und im Besonderen Rücksicht nehmen? Wie in Gestalt der Betriebsräte, in denen die Gewerkschaft dann ein nützliches Instrument sieht, sich am Betriebsnotwendigkeiten abarbeiten und Belegschaftsbelange mit denen ins Benehmen setzen. Also deswegen und daher geht sie dann von vornherein von der Verpflichtung zur Vereinbarmachung aus. Also stellt das gewerkschaftliche Interesse an erträglichen Lohnleistungsumständen eigentlich unter einen höheren Gesichtspunkt gleich des Zusammenwirkens von Unternehmern und Gewerkschaften, die dann über die Möglichkeiten passender Lohnregelungen eben einer Gerechtigkeit an einer passenden, verträglichen Ausgestaltung des Lohnleistungsverhältnisses verhandeln und sich einigen müssen. Und dabei berücksichtigt sie dann eigentlich allen Beschwerden, die sie eben im Mund führt, zum Trotz, den Unternehmenserfolg nicht bloß als unerlässliche und ihr gegenüber in Anschlag gebrachten Anspruch, sondern eigentlich als anzuerkennenden, allgemeingültigen, eben in Gestalt einer nationalen Volkswirtschaft dann auch zu pflegenden Zweck, dem sie deswegen bei ihren Forderungen Rechnung zu tragen hat und dem dann die von ihr vertretenen sozialen Belange zuzuordnen, wenn nicht immer wieder auch mal unterzuordnen sind. Also das ist ihre ganze Sichtweise, ihr Standpunkt, von dem aus sie dann agiert. Also wollen moderne Gewerkschaften ganz offensiv nicht bloß Interessenspartei sein, sondern eigentlich tritt sie selber als Anwalt des Abgleichs, des Ausgleichs der ökonomischen und sozialen Anrechte auf, während die andere Seite den Standpunkt der Vereinbarkeit und sozialen Verträglichkeit gar nicht vertritt. Und gegenüber der politischen Gewalt nehmen solche modernen Gewerkschaften schon gleich den Standpunkt ein, was kann sich der Staat leisten, also wie viel Soziales verträgt die Nation und was da jenseits aller Klagen über soziale Missstände geht, das orientiert sich dann auch für sie an den politisch gültig gemachten Standortgesichtspunkten, an leider Gottes einzusehenden Haushalts- und Haushaltsfragen und unternehmerischen wie staatlichen Konkurrenzgesichtspunkten. Also die Ergebnisse solcher gewerkschaftlicher Mitwirkung, die können sich dann auch sehen lassen. Da fallen dann eben diese Beispiele rein. Ich hatte eigentlich noch ein paar, die ich mal aufführen will, aber das wird jetzt zu knapp. Ich sage nur sowas noch dazu, ja, das ist vielleicht nützlich und auch notwendig, weil das, was sie aushandelt unter den Voraussetzungen, was geht, was verträgt sich, das liegt ja vor. Warum fällt das alles so schäbig mitten unter den Bedingungen wachsenden nationalen Wachstums und so weiter so sozial verheerend aus? Ich sage es mal so, also solche Gewerkschaftspolitik, dieser Standpunkt, der wird für alle Belange der Vertretenen eigentlich ruinös, wenn sich so eine Gewerkschaft mit den heutigen Ergebnissen der kapitalistischen Konkurrenz konfrontiert sieht. Nämlich einer konsolidierten Reservearmee und einer globalen Standortkonkurrenz. Also wo das Kapital über Billigarbeitskräfte von auswärts verfügt und selber Billiglohnstandorte auswärts ausnutzt und damit also eine Billiglohnkonkurrenz auch auf dem eigenen Standort eröffnet. Also dieser Übergang der Gewerkschaft dazu, sie ist eine nationale soziale Kraft im Verhältnis zu und in Verantwortung gegenüber allen sonstigen nationalen Belangen. Der wird eigentlich fatal, wenn sie auch noch aus der Arbeitslosigkeit und aus der internationalen Konkurrenz einen Auftrag für gewerkschaftliche Mitwirkung bei deren Bewältigung macht. Also erstens fällt Beschäftigungssicherung eigentlich ein für alle Mal nicht in die Macht der Gewerkschaft. Sie aber behandelt ausgerechnet als diese Not mit der Angewiesenheit auf den Arbeitsplatz auch erpressbar zu sein, die das Kapital laufend ausnutzt, schon wieder wie eine Herausforderung zur Mitgestaltung. Also sie streitet dann endgültig nicht mehr um bessere Konditionen der Beschäftigten. Dieser Standpunkt gerechte Zuordnung von Lohn und Leistung, der verwandelt sich eigentlich in eine Auseinandersetzung um Konditionen, die dem Kapital das Beschäftigen ermöglichen sollen. Und das ist immer negativ. Sie geben nämlich damit deren Erpressung mit den Arbeitslosen und der Billiglohnkonkurrenz nicht bloß notgedrungen nach, sondern neben dem einen besonderen Anspruch an ihre Verantwortung im Betrieb und in den Betrieben und in den Branchen und in der Nation. Da wird also, um es mal so krass auszudrücken, die Schädigung, die kapitalistischer Fortschritt produziert, unmittelbar zum Grund, sich auf weitere Schädigungen einzulassen. Also das reicht mal, vielleicht ist ja noch, vielleicht will ja wer noch was, Ausführung zum Mindestlohn und so. Wir müssen sowieso irgendwann noch mal über den Sozialstaat hier reden bei passender Gelegenheit. Vielleicht sollte man doch mal irgendwann dieses elende öffentliche Klima auch zum Thema machen, also auch unter dem Thema Öffentlichkeit. Kann man diesen unsäglichen Debatte über was hat wer verdient abhandeln. Also das schlechteste gewerkschaftliche Argument steht den Unternehmern, den Managern, die es nie ordentlich hinbringen, so zu managen, dass das aufgeht, was die Gewerkschaft behauptet, was doch alles aufgehen könnte. Weswegen die Gewerkschaft immerzu leider Gottes die Managementfehler durch Zugeständnisse ausbügeln muss. Das ist ja die Logik. Die andere Seite davon ist das gewerkschaftlich wahrgenommene Recht drauf, dann kritisieren wir aber das Missmanagement und dann landen sie heutzutage ausgerechnet dabei, haben Manager das verdient, was sie verdienen, wo auf der anderen Seite eben Arbeiter gerade auf was verzichten und so wenig verdienen. Dieses schlechte gewerkschaftliche Argument, was gehen die Managergehälter an? Wird ausgerechnet heutzutage zum öffentlichen Schlager von der Merkel bis zu sonst wem. Da kann ja was grundsätzlich nicht stimmen. Aber wie gesagt, das gibt sicher mal Gelegenheit, auch hier überhaupt Öffentlichkeit, wie die funktioniert, zum Thema zu machen, weil einen materiellen Gehalt, außer das ist Klimapflege in Sachen was kann der nationale Standort von seinen Managern verlangen und was kann er von seinen Proleten verlangen? Mehr als Beitrag zu dieser Klimapflege, und zwar einer ziemlich brutalen, ist es sowieso nicht, weil in Bezug auf die Manager landet es ja dabei, Vorsicht vor Eingriffen in die Freiheit, sich ihre Managergehälter zuzuschustern. Aber dann hat man einen Anspruch darauf, dass sie wenigstens erfolgreich wirtschaften. Und umgekehrt die andere Seite, naja, und wie sieht denn das aus, wenn die Manager so dicke Gehälter haben und gerade die Arbeiter notwendigerweise, wo man ja gar keine Abstriche macht, sozial ziemlich depraviert werden. Also die Kombination aus Mindestlohndebatte, die man auch noch was sagen können, und Managergehältern, dieses, wie sieht das aus, wenn soziales Elend auf der einen und dickes Geld auf der anderen Seite so unmittelbar national aufeinandertreffen? Blamiert das nicht ein bisschen die Republik? Oder auf der anderen Seite von der Bildzeitung, wir haben die Leute nicht dann recht, wenn sie dann mal sagen, so geht's aber nicht, und dann ist der Fall schon wieder erledigt. All das, wie gesagt, da liefert ausgerechnet die Gewerkschaft ein Argument dazu, und umgekehrt ist die Debatte eigentlich ein Zeugnis davon, wie selbstverständlich eben bloß in solchen Kritiken skandalisiert und damit aber auch gar nicht angegriffen die ganzen Übergänge in Sachen Verarmung, in Sachen einseitige Ausgestaltung von Lohn und Leistung eigentlich sind. Übrigens das durchaus eine nicht zu unterschätzende Leistung der Gewerkschaft, das als Schlusspunkt vielleicht. Sie hat wirklich erfolgreich zur Politisierung beigetragen, nämlich dazu, dass sich Unzufriedenheit glatt in Beschwerden übersetzt und Beschwerden in, ja, dann geben wir beim nächsten Mal unser Wahlkreuz aber dem und dem, also in Beauftragung und Zustimmung zum Regiertwerden. Dafür taugt glatt soziales Elend. Die Gewerkschaft hat es mit herbeigeführt, entscheidend den Leuten überhaupt mit abgewöhnt, sich eben auf ihre Interessen zu besinnen, ihnen die Selbstverständlichkeit angewöhnt, dass sie Vertreter dafür haben. Und die obersten Vertreter ist die Politik. So funktioniert also Gewerkschaft als nach der Seite hin als staatstragende Kraft. Gleich ein Hinweis auch darauf, dass man lieber nicht die alten linken Debatten neu auflegen sollte. Sind Gewerkschaften nicht ein Transmissionsriemen für wer weiß was, für Kommunismus und sonst was? Aber das spare ich mir jetzt, da hatte ich eigentlich noch ein paar Bemerkungen zu, aber wie gesagt, es müsste ja klar geworden sein, dass Gewerkschaften längst einen ganz anderen politischen Kampf führen, dass sie ihn auch immer schon geführt haben, gegen Kommunismus, gegen Kritiker der Verhältnisse, ausdrücklich eine ganze Zeit lang gegen den realen Sozialismus, dass sie Kritiker in den eigenen Reihen ausgemerzt hat und so weiter und so fort, dass sie staatstragende demokratische Kraft ist und sein will. Und da und an den Streit um Lohngerechtigkeit mit dem Standpunkt ranzugehen, da tut sich was und das ist die Arbeiterorganisation, an die man sich anzuknüpfen hätte. Das ist einfach erstens ein fataler Irrtum, zweitens eigentlich nur das Dokument davon, wie sehr sich Linke an die Gewerkschaft angepasst haben. An den Standpunkt, anders als gewerkschaftliche Vertretung und so weiter, geht eben Fortschritte im Arbeiterbewusstsein gar nicht herzukriegen. Aber auch das ist ja, sogar das ist ziemlich untergegangen in den Übergängen der modernen Gewerkschaft jedenfalls und mit dem Ende des realen Sozialismus ziemlich ausgestorben, überhaupt dieser Fanatismus. Man müsste Gewerkschaften radikalisieren, das wäre auch zu haben und das wäre ein Beitrag zum Fortschritt der Arbeiterschaft hin zu irgendeinem besseren Bewusstsein und Standpunkt. Also nach der Seite hin nochmal, wie schon beim letzten Mal, es gilt dann halt doch der alte Schlachtruf, nicht ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk, sondern nieder mit dem Lohnsystem. Die nächste Veranstaltung ist im März. Das Thema steht noch nicht fest. Ich verweise, wie gesagt, für das heutige nochmal dringlichst auf dieses Buch Das Proletariat hin. Da ist das alles viel ausführlicher, schöner und eingängiger aufgeschrieben. Also lest es da nach.